herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris.
Und Chris.
Und heute Fabio. Fabio Di Salvo. Hi Fabio. Fabio ist 26 Jahre alt. Du hast Sportmanagement studiert, Master und Bachelor. Oder Bachelor und Master, sagt man.
Master angefangen.
Da sieht man auch schon, woher der Kontakt kommt. Das gleiche habe ich auch studiert. Da haben wir uns auch kennengelernt. Du bist 26 Jahre jung. Und trotzdem schon Vollblutunternehmer, kann man so sagen, angefangen in dem kleinen Familienbetrieb, im Sportladen von deinen Eltern, den du mit übernommen hast, Sockham, hin zu deiner eigenen Modemarke, Enzo Escobar. Damals angefangen mit Armbändern, heute viel, viel mehr und auch viel, viel größer. Sehr omnipräsent in den sozialen Kanälen, also mit jungen Jahren schon sehr umtriebig. Und darüber wird es auch heute in dem Podcast gehen. Deshalb, hallo Fabio, wir freuen uns auf das Gespräch. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo zusammen, Jungs. Danke, dass ich euer Gast sein darf und ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute.
Sehr schön. Und zum Start bekommst du erst dann auf den Deckel, weil du hast das letzte Woche versetzt.
Ja.
Und deshalb auch gleich die erste Frage. 400 Poloshirts, ist natürlich nachvollziehbar, dass das wichtiger ist.
Ja.
Hast du alles geschafft? Hat geklappt? Wie war die letzte Woche?
Die letzte Woche war verdammt anstrengend, sowohl psychisch als auch arbeitstechnisch. Ich habe das alles unter einen Hut bekommen. Das Wochenende und der Feiertag ist draufgegangen, meine komplette Family, meine Freundin mussten natürlich auch alle mithelfen, aber wir haben alles zum Glück geschafft. Letzte Woche Freitag konnten dann alle Poloshirts, es waren dann 450 sogar,
cool.
An den Veranstalter, Golfveranstalter übergeben werden, mit Helle auf Begeisterung und ja, ist natürlich dann immer schön, wenn du am Ende des Tages ein Produkt abgibst und die Leute wirklich Bock drauf haben und dann auch am Ende des Tages die Qualität schätzen.
Ja. Und deshalb verzeihen wir das auch.
Ja, wir verzeihen es ihm. Das ist quasi das mit Golf, was du uns vor dem Gespräch hier ein bisschen erzählt hast, dass du die ausstatten darfst, so eine Golftour, glaube ich, gell?
Ja, genau. Es ist eine internationale Golftour mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Also die heißt Think Green Executive Golf Tour und mit mehreren Standorten, wo ja ausgewählte Leute zusammenkommen, die sich wirklich um dieses Thema Nachhaltigkeit immer mehr oder intensiv auseinandersetzen. Das sind Leute in Führungspositionen, die da auch wirklich maßgeblich in Unternehmen Entscheidungen treffen können, in welche Richtung sich das Unternehmen nachhaltig orientieren möchte. Mhm. Und das ist natürlich schon schön, wenn man als Start-up in so einer Runde mit dabei sein darf und dort auch wirklich gehört wird von Vorstandsvorsitzenden von DAX-Konzernen, das ist nicht mehr KMU, das ist wesentlich größer. Und die dann auch wirklich von mir als kleinem Start-upler dann Ratschläge holen. Und das ist natürlich für mich eine absolute Bestätigung und bestätigt mich ja auch in dem, was ich mache, tagtäglich. Mhm. Und freut mich auch am Ende des Tages brutal.
Super spannend, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei dir. Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Hast du irgendwie so gewisse Routinen im Tag, die du machst?
Routinen ist eigentlich so, ich stehe mit meiner Freundin meistens so um 17:45 auf. Beide gleichzeitig, ja. Sie arbeitet.
Schaffen auch nicht viele.
Nee, das schaffen auch nicht viele, aber da ist dann tatsächlich sie eher diejenige, die uns dann wirklich Druck macht, weil die arbeitet im Landratsamt Starnberg und sagt dann, hey, ich muss da wirklich um Punkt so und so viel Uhr auf der Matte stehen. Mhm. Und ich kann auch mal sagen, gut, jetzt gehe ich vielleicht mal 10 Minuten später ins Büro, killt mich keiner. Und so schaut dann eigentlich ein Tag aus, dass ich dann mit ihr aufstehe, dann gehe ich zur Kaffeemaschine, zur Espressomaschine, das ist der erste Gang.
Dachte ich mir, Italiener, da kann man nicht vorbeigehen, gell?
Ganz genau, also da geht's dann erstmal zur Kaffeemaschine, die mache ich an. In der Zwischenzeit mache ich mich fertig, bis sie warm geworden ist. Meine Freundin kümmert sich dann drum, das Bett zu machen. Ich mache mich dann frisch und allem drum und dran. In der Zwischenzeit habe ich uns einen Kaffee gekocht, einen Cappuccino. Und so startet eigentlich ein Tag. Und dann geht's ins Büro, ins Homeoffice oder bei Enzo Escobar ins Büro, je nachdem. Und so startet dann ein Tag und das ist eigentlich jeder Tag ist ein anderer, kann ich jetzt so gar nicht richtig sagen, weil ja, da bist du mal wieder auf einem Golf-Event, wo du dabei sein musst oder bist du eben in der Produktion. Hm. Oder bist du im Homeoffice.
Aber bleiben wir lieber beim Cappuccino als mit verwurzelter Italiener. Du kannst doch bestimmt leider so Bilder im Schaum, oder?
Boah, das probiere ich schon seit Jahren und ich habe auch schon überlegt, so einen Barista-Kurs zu machen. Das kann ich leider nicht. Es scheitert immer mal wieder an der Milch. Dann ist die Milch zu steif gekocht oder was auch immer. Ich sage, komm, ich lasse es einfach gut sein. Er schmeckt super. Also alle Leute, die zu mir kommen, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Chris, da müsstest du eigentlich auch noch einen auf den Deckel bekommen. Der Chris, der sollte eigentlich auch schon länger mal bei mir vorbeigeschaut haben. Nee, also jeder, der zu mir kommt, sagt Cappuccino, Espresso, fantastisch. Und wenn ich als Italiener den Leuten keinen gescheiten Espresso und Cappuccino serviere, wer dann?
Hast du voll. Ja, aber an der Stelle interessiert bestimmt die Hörer und auch mich so diese Expertise der Kaffeemaschine. Was hast du für eine Espresso-Maschine?
Also ich habe eine Siebträger-Maschine, eine von, ich weiß nicht, darf man hier Marken nennen?
Nennen Sie.
Ja, okay. Ja, okay, sehr gut. Also hier Werbeanzeige hier wegen Markennennung von Sage, die hießen früher Gastroback. Ja, mit einem Siebträger und einem integrierten Grinder und jetzt die ganzen richtigen Profis und ich sage, na, das kannst du doch nicht machen, das brauchst du alles einzeln. Ich muss aber sagen, ein Bekannter von mir, der hat mir die super eingestellt, also den Mahlgrad auf die Bohne abgestimmt und da kommt eine Creme raus, also fantastisch, fantastisch.
Kennen wir, hat mir der Chris auch angedreht.
Ja, deswegen habe ich auch gefragt, weil das ist ja wirklich so eine Sache für sich, sich eine Kaffeemaschine rauszusuchen, die ja ewig halten, wenn es eine gescheite ist, aber dafür gibt es halt trotzdem brutale Unterschiede.
Also voll und bei mir hat sich jetzt der Kaffeekonsum, vor allem der Espresso-Konsum in den letzten Jahren exponentiell gesteigert, so kann man es sagen. Ich beschäftige mich immer mehr damit und ich finde es dann echt krass, was man teilweise in München oder irgendwo serviert bekommt, dann ein Heidengeld dafür bezahlt, wo ich mir denke, ich komme aus Süditalien, da zahlst du für einen fantastischen Espresso 80 Cent, dann ist es aber sauteuer. Und dann willst du natürlich zu Hause einen gewissen Standard für dich haben, vor allem wenn du viel Kaffee konsumierst. Und da haben wir jetzt echt eine tolle Bohne, eine super Maschine, die habe ich jetzt schon seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren, plus minus. Weil mit der entsprechenden Pflege hält die das Teil Ewigkeiten und 3 Tage. Und das ist super. Und wenn du viel trinkst, dann möchtest du eine gute Qualität haben. Mhm. Und ich habe ja bei euch auch schon die Kaffeemaschine gesehen. Mhm. Ist natürlich auch ein wahnsinniges Schmuckstück.
Danke. Ja. Herzlich willkommen bei Unboxing, Ihr neuer Barista-Podcast.
Ja, ich sehe schon, das müsst ihr vielleicht auch noch machen.
Ja,
aber
wir wissen ja, also echt die Büros heutzutage, jeder probiert ja, also denkt da echt drüber nach, um keine Kapseln mehr zu haben und so ein Zeug. Und
passt ja auch zum Thema.
Viel günstiger auch am Ende des Tages. Also wenn du viel konsumierst. Gut, die wenigsten wissen dann richtig, wie man damit umgeht. Und dann, es bedarf schon wirklich an Pflege. Ich meine, ihr müsst es ja auch machen.
Ja, wir haben einen Kurs bekommen.
Echt?
Vom Seppi, ja.
Ist sehr cool.
Also ein guter Freund von uns, von mir, die haben 3 Filialen hier in München im Vorort, kann man auch mal Werbung machen dafür.
Sehr schön.
Bäckerei und Restaurant und so weiter und die machen überragenden Kaffee und der hat sich dann hier hingestellt und hat uns einen Barista-Kurs gemacht. Wir haben es aufgenommen, das kriegt dann immer jeder Mitarbeiter entweder gezeigt oder
sehr cool.
Wir müssen es nachmachen.
Ja, aber und das ist aber auch krass, gell, was dann so eine Kaffeebohne eigentlich wirklich kostet. Und das ist ja das, dann die großen Marken, die dann wirklich hier umtriebig sind in München, wo es dann heißt, oh, das ist ja von der und der Marke, wo ich mir denke, ja, wenn ich mit da lange ich mir den Kopf, weil das ist schon lange nicht mehr das, was gut ist. Mhm. Und das ist wirklich krass, wenn du dann ein Kilo Kaffee für 3,90 € oder sowas angedreht bekommst und die Leute sagen, ja, das ist ja von der Marke, der ist doch gut. Mhm. Überleg mal, was das da dann...
Was die Marke ausmacht.
Wahnsinn.
Das ist so.
Das ist echt krass.
Kommen wir mal zu deinem Wunschberuf. Du meintest selbstständig in der Modebranche. Kann man mal provokativ die Frage stellen, was kommt als nächstes? Hast du ja erreicht?
noch bin ich ja nicht 100% selbstständig. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich arbeite noch in Teilzeit bei einem IT-Dienstleister in München. Einfach, das, was gerade mit Enzo Escobar umgesetzt wird, das wird reinvestiert in Startup, in die Fixkosten, in die Produktentwicklung. Wenn ich mir nämlich die einzelnen Produkte anschaue, wie die sich jetzt in den letzten Jahren, also Enzo Escobar gibt es erst seit 4 Jahren, Ende des Jahres 4 Jahre, seit 3,5 Jahren gibt es erst die Mode, also ich bin mit der Mode ein halbes Jahr später gestartet und wie sich das Rohprodukt innerhalb dieser 3,5 Jahre jetzt verändert hat, das ist gigantisch. Von einer herkömmlichen Baumwolle über eine nachhaltige, faire Biobaumwolle, von der Qualität, von der Grammatur, von den Schnitten, das ist echt gigantisch. Und ja, ich möchte weiter wachsen und habe aber dann für mich gesagt, die Zeit, die kommt, aber ich möchte das ganze Geld reinvestieren. Weiterentwicklung, Online-Shop, Präsenz, Events etc. Und verdiene mir aktuell noch mein Gehalt in Teilzeit bei einem IT-Dienstleister. Damit bezahle ich mir meinen Lebensunterhalt, meine Brötchen. Und irgendwann werde ich von Enzo Escobar komplett leben können. Ich sage immer, so eine Selbstständigkeit und ein Entrepreneurship ist jetzt kein Sprint, sondern Ausdauerlauf. Ich bin zwar Torhüter, aber so schlecht ist die Ausdauer jetzt auch nicht, zumindest im Unternehmertum. aber ja, das bedarf einfach an wahnsinniger Ausdauer, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar meiner Family und meiner Freundin gegenüber, die das auch alles mitmacht, weil mein Tag ist halt nicht so, ich fange um 9 Uhr zu arbeiten an, um 17 Uhr lasse ich einen Stift fallen und sage Servus. Das sind halt dann mehr Stunden und jetzt fängt dann wieder der Fußball an. Und das ist natürlich dann schon schön, jemanden an seiner Seite zu haben, der Verständnis für aufbringt. Ich meine, ich kenne es ja von euch, ihr seid ja auch beides Vollblutunternehmer. Kriegst du sogar mit mehreren Unternehmen. Chris, bei dir, also Chris, der andere, weiß ich jetzt gerade nicht, wie viele Unternehmen du noch hast, aber wahrscheinlich auch ein paar noch. Und das ist natürlich dann auch, weiß ich ja, oder wisst ihr, wovon ich spreche.
Wir haben ja auch so angefangen. Wir haben auch nebenbei unsere Jobs gehabt, die uns irgendwie Spaß gemacht haben, wo wir so ein bisschen über die Runden kommen mussten. Und
genau.
Der Zeitpunkt wird kommen, an dem du das spürst, wo es heißt, okay, jetzt alles auf eine Karte. Deshalb war es ein bisschen provokativ gefragt, aber
alles
es
gut.
Ist ja nie ein Ende in Sicht, auch in dieser Branche.
Du hast ja schon Absolut. So ein bisschen was über die letzten Jahre erzählt, dass Enzo Escobar jetzt im vierten Jahr ist und so weiter. Dieser ganzen Reise unternehmerisch, hat dich da etwas entscheidend geprägt?
Es prägt mich nach wie vor, jeden Tag prägt mich irgendwas. Es sind tägliche Up and Downs. Die größten Herausforderungen waren vor allem psychologische Herausforderungen. Am Anfang habe ich es niemandem gesagt, dass Enzo Escobar mir gehört. Ich bin am Anfang mit der Vermarktung gestartet. Ich habe dabei noch Produktentwicklung gemacht. Das Logo stand aber schon, das Produkt stand. Und ich war zu der Zeit gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und im September 2017 war ich mit meinen Eltern am Gardasee und ich habe gesagt, ich finde es geil, was der Chris Herbert macht mit Furevo. Und ich will sowas auch machen. Ich will jetzt keine Caps vertreiben oder kein Merch für Vereine machen. Ich möchte aber einem Job nachgehen oder in Zukunft einem Job nachgehen, hauptberuflich nachgehen, wo ich dahinter stehe. Klar, meine Eltern haben Sportfachhandel mit Veredelungen, wo sie Vereine beliefern, wo ich so ein bisschen das schon in die Wiege gelegt bekomme. Auf der anderen Seite wollte ich aber mein eigenes Ding noch machen, wo wirklich die Unterschrift Fabio steht und nicht, ah ja, das hat ja die Mom von Fabio gegründet und er ist der übernimmt es. Und so bin ich dann, habe ich mir lange Gedanken gemacht und habe dann Enzo Escobar gestartet. Mir ist die Idee am Gardasee gekommen und dann habe ich gesagt, das Logo entworfen, den Namen entwickelt und habe mit der Vermarktung gestartet, habe aber niemandem erzählt, dass ich das bin. Und das war dann natürlich schon ja krass, was dann am Ende, also als ich dann bekannt gegeben habe, dass ich das dahinter bin, weil die Leute natürlich erstmal, wer ist denn diese Marke Enzo Escobar, wer ist denn das? Und dann haben halt natürlich auch einige gesagt, die haben sich drüber lustig gemacht. Was meint jetzt der Fabio, wer er ist? Ist jetzt der neue, keine Ahnung, Karl Lagerfeld, der da jetzt irgendwie was designen möchte? Und die haben sich wahnsinnig drüber lustig gemacht und haben viel belächelt, es nicht ernst genommen. Und in der Zeit habe ich eigentlich so richtig gemerkt, wer Freund ist und wer Freund ist. Und das war der erste Rückschlag ganz am Anfang, wo ich mir dann auch echt kurzzeitig gedacht habe, soll ich das wirklich machen? Man ist nach einer Zeit auch wirklich überhaupt nicht mehr von den Freunden wahrgenommen worden. Man ist so ein bisschen, das hat sich alles distanziert. Man ist nicht mehr ernst genommen worden. Man ist, jetzt, ich würde nicht sagen, ausgegrenzt worden. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber man ist nicht mehr richtig beachtet worden. Und das hat mich brutal getroffen, weil ich einfach gesagt habe, hey, das sind doch eigentlich meine Freunde, mit denen war ich am Wochenende am See, mit denen bin ich fortgegangen, mit denen bin ich in Urlaub gefahren, was auch immer. Und jetzt wollen die eigentlich von niemandem mehr was hören. Ganz zu schweigen, der Support fällt komplett aus. Von dem einen oder anderen. Und das war die erste größte Hürde, wo ich dann gesagt habe, ist mir jetzt egal, ich ziehe das jetzt durch. Mir haben dann meine Eltern und meine beste Freundin hat mir damals auch gesagt, Fabio, dann trenn dich von den Leuten, weil das sind keine Freunde. Und so habe ich einfach wirklich weiterhin dran geglaubt. Es gab dann immer wieder Leute, die sich drüber lustig gemacht haben. Und ich habe dann aber am Ende des Tages gesagt, ich ziehe das Ding durch. Ich mache das groß. Ich habe da einfach richtig Bock drauf. Und ich glaube einfach dran. Und so ist das Ganze entstanden. Mittlerweile gibt es einige, die das nicht mehr so belächeln, die dann sich eher damit schmücken. Ja, den kenne ich, das ist der und der, wo ich mir dann denke, hey, du hast dich eigentlich ganz am Anfang über mich lustig gemacht und jetzt schmückst du dich so nach dem Motto damit, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen. Aber es ist krass, was das für eine Trendwende mitgebracht hat. Und ja, das ist so ein vielleicht auch so eine kleine Botschaft, das sage ich oft auch, weil ich kenne viele Leute, die dann starten, die dann eine Idee haben, aber es nicht so wirklich auf die Kette bringen oder zumindest an den Start bringen, weil sie Sorge haben zu scheitern, Sorge haben, wie komme ich bei der Gesellschaft an. Und das ist das, wo ich mir dann einfach sage, mach dir nicht immer Gedanken um die Gesellschaft, weil ansonsten bleibst du in deinem Hamsterrad, bleibst in deiner Komfortzone, die werden dir immer alles madig reden. Und so habe ich mir dann auch überlegt, oder bin ich an ein Zitat gekommen mit: Mitleid bekommst du von jedem, Neid musst du dir arbeiten. Und das sind so Zitate, die haben mich einfach geprägt, wo ich mir gedacht, hey, stimmt. Und jeder Negativkommentar, der motiviert mich und pusht mich einfach noch viel, viel mehr Gas zu geben. Und ja, dann kriegst du ja auch heutzutage noch Nachrichten. Das ist ja klar, wenn du, ich sage jetzt einmal, das, wenn du immer mal wieder bekannter wirst, und ich bin jetzt noch kein hier krasser, bekanntes Label, um Gottes Willen, aber man spricht schon langsam darum. Und wenn du dann natürlich erfährst, dass der eine so ein Negativ-Saat gegen dich aussetzt oder du dann eine Nachricht bekommst, wo der eine dann wirklich auch dich richtig beleidigt und sagt, ja, du mit deinem Schnurrbart, damals hatte ich noch meinen Zwirbel, du mit deinem Schnurrbart so ungefähr, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wo ich mir dann denke, hey, was ist dein Recht, dass du jetzt einfach jemanden so angehst? Aber unterm Strich sind es einfach die schönen Momente, die dann überwiegen. Und das ist wirklich toll zu sehen, dass die Leute dankbar sind. Enzo Escobar, es gibt Leute, die tragen Enzo Escobar in den USA. Und das ist natürlich dann krass. Wenn natürlich Deutschland ist gigantisch. Du kriegst Nachrichten aus Deutschland oder Bestellungen aus Deutschland, Österreich, vereinzelt aus der Schweiz, Italien, Spanien und der USA. Und wenn du einfach überlegst, hey, das ist einfach aus Unterschleißheim durch meine Hände gegangen, durch die Produktion und es wird dann von einem MLS-Profi getragen. Also scheiße kann es ja dann auch nicht sein. Und das ist dann schon cool zu sehen, dass dann unterschiedliche Leute das tragen, und das sind dann diese Glücksmomente, diese positiven Momente, die mich dann einfach wirklich prägen.
Finde ich spannend. Also es ist natürlich so, dass du jetzt viele, also aus den negativen Sachen auch Energie schöpfst. Ich meine, aus dem Positiven kann man immer Energie schöpfen, also wie im Sport auch, wenn es gut läuft, dann ist es alles einfach, dann ist es teamstimmig und man kann einfach, man geht gerne ins Training. Wenn es mal nicht gut läuft, dann zeigt sich so der richtige Charakter auch einer Mannschaft, wenn man da irgendwie zum Sport das Ganze transformiert. Und deshalb ist es auch mal schön, dass du sagst, du hast aus den negativen Nachrichten auf deine Energie gezogen und dich davon auch prägen lassen. Das ist auch mal ein ganz anderer Ansatz.
Absolut.
Und die das schaffen, darüber hinauszugehen, die wachsen halt persönlich am schnellsten. Das ist definitiv auch.
Ich finde es auch cool, dass du da anderen Mut machst, weil ich glaube, dass das Problem haben viele Unternehmer am Anfang, die vielleicht auch etwas machen, was jetzt nicht zum tagtäglichen Inhalt bisher gepasst hat oder war. Und dann andere sagen, warum machst du das jetzt? Das kannst du auch gar nicht und so weiter. Und man hat dann oftmals dieses Neidgefühl. Ich habe aber mal, ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, aber sehr, sehr schön psychologisch darüber mal ein bisschen was erfahren. Das hat ja oftmals ganz viel damit zu tun, dass du in einer Komfortzone bist, in so einem Sicherheitskreis mit deinen Freunden, mit allen, mit denen du dich da aufhältst. Und im Moment, wo du den verlässt, ist das eine krasse Unsicherheit für einige in diesem Kreis.
Ja.
Und dadurch kommen dann oftmals solche Sachen zustande, dass die dann ihre Sicherheit verlieren, weil du weg bist, weil du letztendlich aus diesem Kreis gerade rausgehst. Auch wenn du es nur mal kurz machst und so weiter. Und das fand ich brutal spannend damals, als ich da gelesen habe. Deswegen finde ich es sau cool, wenn du da sagst, hey, und will ich heute Leuten Mut machen, weil ich kenne das von mir. Ja. Ich kenne es, glaube ich, das hat jeder irgendwo so ein bisschen durchgemacht. Und man versteht es am Anfang gar nicht. Man versteht nicht, was passiert hier gerade. Und mit dem, was ich da gelesen habe, das fand ich dann irgendwie logisch. Es hat mir voll irgendwie was gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, die meint es gar nicht böse. Letztendlich nehme ich da denen gerade Sicherheit, aber es ist nicht mein Job, für ihre Sicherheit zu sorgen.
Das genau.
Sondern jeder muss selber letztendlich seinen Weg finden, und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Spannendes. Deswegen, ich bin dir da gerade echt an den Lippen geklebt, weil ich das total spannend finde, wie sowas läuft und wie man sich da so durchboxen muss. Ja. Was man vielleicht von außen stehen gar nicht immer so sieht oder denkt.
Und ich finde diese Diskrepanz, finde ich auch so krass, dass auf der einen Seite erwarten die Leute von dir, dass wenn du ein Unternehmer bist und startest, dass alles ist perfekt, es muss ein perfekter Shop sein, es muss dein Team muss stimmen, du musst einen Businessplan haben. Auf der anderen Seite sagt man, okay, starte doch einfach Lean. Fang einfach mal an, dein Produkt kann nicht perfekt sein so. Und ich meine, ich sehe es ja bei uns auch bevor wir haben den ersten Shop noch, der ist eine Katastrophe so. Er funktioniert und da werden wir auch belächelt. Und auf der anderen Seite sind die gleichen Leute, die dann irgendwie diesen Neid zeigen. Also das ist eine krasse Diskrepanz und da muss man einfach drüber hinwegschauen. Und wie du richtig gesagt hast, das ist dieser Neid, das ist eigentlich die größte Anerkennung. Und ich habe da nochmal eine Anekdote. Ich habe jetzt den Podcast bei Philipp Westermeier auch gehört wieder mit dem Ashraf von 6PM. Das ist auch so eine Modemarke. Crazy Typ, der macht Sachen auf Social Media, wo du denkst, was ist denn das für ein Kerl? Ja. Aber der macht ein paar Millionen Euro Umsatz mit seinen Drops.
Ja.
Und der war einfach umtriebig. Wenn du das vor 5 Jahren dir angeschaut hättest, hättest du gesagt, was ist denn das für ein Depp so? Mhm. Und jetzt sagen alle so, wow, was ist das für eine krasse Marke? Und genau das ist dieser Punkt. So, du kannst nicht starten und alle sagen gleich so, was ist für ein geiler Typ? Du musst erstmal zeigen, du musst Reichweite aufbauen, du musst deine Influencer bekommen und da bist du jetzt ja mittendrin.
Richtig.
Und deshalb auch so spannend, dass du heute da bist und auch über Enzo Escobar, was auch die nächste Frage ist. Also wir haben jetzt viel über Enzo gehört. Was ist Enzo? Wie hat es gestartet? Und beschreib es mir mal in deinen eigenen Worten, was es besonders macht.
Also das Besondere an Enzo Escobar oder beziehungsweise was es ist ein nachhaltiges Modelabel, mittlerweile ein nachhaltiges Modelabel. Das war anfangs auf Armbänder fokussiert und ausschließlich Armbänder. Dann fragen natürlich viele, was ist denn an einem Armband nachhaltig? Und oft ist es natürlich so, dass in der Lederindustrie viel Leder einfach nur verwendet wird, wo dann Tiere extra für umkommen, für die Lederindustrie. Und bei den Enzo Escobar Lederarmbändern ist es zum Beispiel so, dass es hier upcycletes Leder ist aus der Fleischereiindustrie. Das bekommt, also mit dem ich da zusammenarbeite, mit dem Partner, der bekommt die Leder heute von der Fleischereiindustrie geschenkt. Das ist der Abfall. Und wertet diese Leder heute dann auf. Das heißt, er färbt sie, er gerbt das Ganze und das wird dann im Prinzip zu dieser Lederkordel geflochten. Und das Besondere ist tatsächlich, es ist ein Volllederarmband. Das ist total krass. Dann sagen viele, was ist denn jetzt darin so besonders? Ich habe jetzt noch kein Armband kennengelernt, wo wirklich ein Vollleder sich dahinter verbirgt. Das heißt, oft ist es so, dass Lederarmbandhersteller oder Marken einen Stoffkern als Grundbasis nehmen und dann eine Schicht Leder umwickeln. Es wirkt natürlich als volles Lederarmband. Es wird auch so kommuniziert. Wenn du dann aber natürlich mal so ein bisschen behind the scene schaust und das Armband dann aufschneidest, macht ja natürlich kein normaler Kunde. Kauft sich nicht ein Armband und schneidet es dann auf, um zu gucken, was drinnen ist. Ja, und wenn du dann aber mal reinschaust, weil ich habe diese Erfahrung gemacht mit einem Armband. Ich habe es oft genutzt. Ich trage meins auch jeden Tag.
Zeig mal.
Ja, hier ist das Schmuckstück.
Das zeigen wir den Zuhörern natürlich auch. Also ich kenne es ja von den Fotos, aber ich habe es noch nie in echt gesehen.
Ja, warte mal, ich kann es ja rüberreichen.
Du darfst ruhig gerne weiter beschreiben.
Genau, und ich habe dann nach einer Zeit, hat sich das abgewetzt, das Leder von der anderen Marke. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, was ist denn das hier drinnen? Und dann habe ich gesehen, dass da eine Stoffkordel drin ist. Und ich habe mir überlegt, hey, wenn ich ein Lederarmband verkaufe.
Sehr schick.
Dankeschön. Wenn ich ein Lederarmband vertreibe als Hersteller, ja, da möchte ich doch meinen Kunden auch ein Lederarmband geben und nicht ein Stoffarmband mit einer Lederhülle.
Mhm.
Und das war so eigentlich das war meine Zielintention, meine Kernaufgabe zu sagen oder den Leuten was zu vertreiben, wo ich mir am Ende des Tages wirklich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, ich gebe den Leuten ein geiles Produkt zu einem super Preis und einer Top-Qualität, wo die auch guten Gewissens sagen können, hey, dieses Armband oder auch die Mode können die guten Gewissens tragen. Ich habe gestern eine spannende Doku nochmal angeschaut zum Thema Konsumverhalten. Und das ist ja genau das, wo ich auch sage, da müssen wir wegkommen. Die Leute von Billigklamotten, wenn dann ein T-Shirt 90 Cent kostet, wo dann inklusive Mehrwertsteuer, und die Leute sich aber keine Gedanken machen, woher das kommt. Sowas meiner Meinung nach gehört verboten. Weil eine nachhaltige Mode und eine herkömmliche Mode muss im Einkauf oder beziehungsweise auch im Verkauf nicht teurer sein. Es liegt einfach nur daran, die an der richtigen Stellenschraube entsprechend zu drehen. Und das ist so ein bisschen meine Intention, die ich auch dahinter gehabt habe. Ich möchte so ein bisschen als Botschafter, ich möchte dafür sensibilisieren, dass nachhaltige Mode nicht nur, dass sie auch gut ausschauen kann und am Ende des Tages auch bezahlbar sein kann. Und du musst nicht jedes Jahr 50 neue Hoodies kaufen. Du musst nicht jedes Jahr 100 neue T-Shirts kaufen. Kauf einmal richtig, anstelle 10-mal Kacke. Und das ist so ein bisschen meine Botschaft, das ist total cool. Ein anderer User hat mir letztes Mal auf Instagram auf einem Beitrag kommentiert, gesagt, boah, super schicke Sachen, aber ich kann mir ein Hoodie für 80 Euro einfach nicht leisten. Das ist mir einfach zu teuer. Dann habe ich geschrieben, ja, 80 Euro ist eine Stange Geld, aber die Werte, die dahinter stecken und die Qualität, die dahinter stecken, die muss man einfach zahlen am Ende des Tages. Und dann hat ein anderer User geschrieben, ganz genau, lieber kaufe ich doch einmal was Richtiges als 10-mal oder 3-4-mal einen Schmarrn. Und das fand ich total schön, dass Enzo Escobar in dieser Hinsicht als nachhaltiges Label immer mehr wahrgenommen wird.
Mhm.
Dass die Leute sagen, ah, du bist doch von Enzo Escobar, das ist doch dieses nachhaltige Label. Und dass du diesen Mindset oder zumindest diese Assoziation bei den Leuten erstmal erreichst, das ist ein wahnsinnig schwieriger Weg, weil im ersten Moment denken die Leute, ah, das ist ein Modelabel von vielen. Dann musst du aber versuchen, irgendwie diese Botschaft der Nachhaltigkeit, des Fairtrades, der fairen Arbeitsbedingungen, der nachhaltigen Rohmaterialien, das musst du versuchen zu kommunizieren. Und da bin ich echt froh mit meinen unterschiedlichen Netzwerkpartnern, mit denen ich da zusammenarbeite, mit Handicap International, mit denen ich da sehr, sehr eng zusammenarbeite, ist einer der größten weltweiten humanitären Hilfsorganisationen, so wollte ich sagen. Und das ist natürlich schon schön, wenn ich sehe, dass die Leute, die bei Enzo Escobar was bezahlen oder was einkaufen, nicht nur Enzo Escobar helfen dabei zu wachsen, sondern aber auch noch Dritten, wie zum Beispiel Handicap International, weiter mit unterstützen. Und deswegen sage ich auch, ich unterscheide bei Enzo Escobar, das sage ich auch bei meinen, wenn ich dann irgendwie in der Uni bin, was ist denn bei Enzo Escobar so der Unterschied zu einem normalen Label? Dann sage ich ja, zum einen erstmal diese Nachhaltigkeit, wirklich, dass das, oder zumindest im Ganzheitlichen das Thema Corporate Social Responsibility, was aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Soziales und Ökonomisches besteht, aber dass diese drei Säulen im Einklang sind. Wenn du natürlich jetzt mal auf Konzerne gehst, da ist Soziale und Nachhaltige wahrscheinlich eher ein bisschen weiter unten und das Ökonomische ganz oben. Wir müssen den Aktionären ganz, ganz viel Dividende auszahlen, die müssen immer happy sein und. Und das darf einfach meiner Meinung nach für ein nachhaltiges und gesundes Wirtschaftssystem, darf das nicht der Primus sein. Und das ist einfach das, bei Enzo Escobar, da berufen wir uns auch so ein bisschen auf Artikel 14 des Grundgesetzes, dass Eigentum verpflichtet und dass es das Eigentum dem Gemeinwohl dient. Und wir wollen hier das, was bei Enzo Escobar umgesetzt wird, nicht nur uns in unsere Tasche stecken, sondern auch was zurückgeben, anderen helfen, Menschen helfen, für faire Arbeitsbedingungen sorgen und. Und das ist so die Botschaft, da habe ich einfach Lust drauf und die Leute, das ist auch das Schöne, dass die Leute, die bei uns einkaufen, das sind grundsätzlich Wiederkäufer. Das heißt, die bleiben dann auch. Die sind überzeugt von der Qualität, vom Mindset. Und deswegen rede ich auch bei mir nicht von einem klassischen Customer, klassischer Kunde, sondern bei uns rede ich von einem Consumer, der wirklich nicht nur das Produkt konsumiert, sondern auch die Emotion, diese Soft Skills, diese Nachhaltigkeitsthemen, dieses Menschliche, weil wir leben aktuell in so einer großen Zeit, wo auch durch Instagram, wo es diese ganzen Scheinwelt, alle müssen nur noch, wie viele tausende Follower hast du? Ah, du hast nur 500 Likes, ich habe 4000 Likes und alles andere ist. Du wirst daran gemessen. Und das ist einfach das, was ich so schade finde. Im wahrsten Sinne des Wortes, du kannst das schlechteste Produkt auf der Welt haben. Wenn du 5 Millionen Follower hast und bei jedem Bild 10.000 Likes, dann verkauft sich dieses geradlige Produkt so viel besser wie jemand, der 100 Follower hat und nur 10 Likes auf einem Bild. Und das finde ich absurd. Die Leute schauen nicht mehr auf die wahren Werte in einem Unternehmen, die schauen drauf, oh, wie viele Likes habe ich, wie viel hier und wie viel da. Und da möchte ich so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und den Leuten so, ja, sensibilisieren.
Ja, ist schön zu sehen. Man sagt ja heutzutage, der Consumer in deinem Fall bestimmt ja den Markt. Das heißt, ganz das, genau, was ich kaufe, wird bestimmt. Es ist aber auch immer mehr so, denke ich, dass es Unternehmen braucht, Unternehmer braucht, die auch vielleicht mal sagen, okay, ich mache jetzt erstmal vielleicht nicht den großen Absatz,
richtig,
und Umsatz, aber versuche, diesen Markt auch mit zu verändern. Genau. Weil nur auf den Kunden es zu schieben, funktioniert meiner Meinung nach auch nicht.
Richtig.
Wir müssen ja auch deswegen ist es schön, wenn man als Unternehmer eben auch versucht, neue Kunden auch davon zu überzeugen, dass das vielleicht Sinn macht und so weiter. Ich glaube, es muss unbedingt Hand in Hand gehen.
Ja.
An der Produktion, das ist was anderes. Die können niemanden überzeugen. Die sind nicht an der Front oder können im Marketing so präsent oder sonst was. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Bei deiner ganzen Reise, die du da mit Enzo Escobar hattest, du hast ja schon so ein bisschen Up and Downs erzählt. Ja. Gibt es einfach noch so einen Down, wo du sagst, als Unternehmer, das war einfach so ein Punkt bei Enzo Escobar, da habe ich echt an allem gezweifelt?
Tatsächlich ja, es war die erste negative Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich dann auch wirklich, also ich würde es jetzt so nicht sagen, also gezweifelt habe ich nie daran, das habe ich nicht, aber mir ist dann erstmal so richtig wahr geworden, was es eigentlich bedeutet, Unternehmer zu sein und selbstständig oder in einer gewissen Weise selbstständig zu sein, dass es nicht immer nur heißt, oh ja, hier Party und High Life, du wirst ziemlich schnell auf den Boden der Realität zurückgebracht. Was jetzt nicht bedeutet, ich bin jetzt abgehoben oder so. Aber es gibt halt echt so ein paar Negativerfahrungen, dass dann die Leute mit dir umgehen, als ob du deren Hiwi wärst und einfach dich dann wirklich unverschämt auch angehen. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, will ich mir das eigentlich wirklich antun, dass ich in der Früh aufstehe, um 6 Uhr den ganzen Tag ein Abracke und Abbuckel, Wochenende sowieso nur arbeite und dass ich dann am Ende des Tages von einem Kunden blöd angemacht werde. Mhm. Es gibt, also mein Bruder zum Beispiel, der ist so das komplette Gegenteil von mir. Ich habe einen Zwillingsbruder und der hat seinen Job, der arbeitet da und dieses Unternehmertum, das ist jetzt nicht wirklich was für ihn. Und das ist auch völlig okay. Und es gibt auch nicht, wenn jeder Unternehmer wäre, in was für einer Welt würden wir leben. Aber ich habe dann auch oft überlegt, ja, wie wäre das einfach mal einen Job zu haben, so 9 to 5 und am Abend, wenn dann pünktlich um 17 Uhr der Wecker läutet, der als 17 Uhr einen Kugelschreiber fallen lassen, würde mich das erfüllen. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, sowas erfüllt mich einfach nicht. Aber ich habe dann oft überlegt, ja gut, erfüllt es mich dann aber auch wirklich von dem Kunden oder von anderen Leuten dann wirklich so blöd angemacht zu werden. Und das war so ein bisschen einer der größten Herausforderungen, weil es da war dann wirklich auch sehr, sehr verletzend und beleidigend. Und das war eigentlich das, was mich da steigt mein Puls dann auf 180. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, da hat mich jetzt irgendwie mal was davon abgetrieben
da,
oder so.
Da sind wir beruhigt, weil diese Downs, da lacht der Chris schon, ist ein bisschen eine Parallele zum einen zu mir, weil ich habe das am Anfang auch durchgemacht. Es war jede schlechte Nachricht, wenn Ware gefehlt hat, wenn was kaputt war. Genau. Die hat mich persönlich getroffen. Ich habe Schweißausbrüche bekommen im ersten Jahr. Dann habe ich mit Chris gegründet. Dann habe ich diese Parallele bei ihm gesehen, so, wenn was dahinter steckt. Und jetzt nach 5 Jahren hocken wir da und gehen Tennis spielen um 3 Uhr nachmittags.
Hey, sag das nicht so laut, dann, danach müssen wir auch wieder an den
Wir arbeiten sehr, sehr hart, nur wir lassen uns nicht mehr, also wir sind überzeugt von dem, was wir tun, wir wissen, was wir können.
Richtig.
Und diejenigen, die sachlich kritisieren, völlig in Ordnung, aber genau. Diejenigen, die einfach kritisieren, ohne einen richtigen Grund und wo man es auch nicht nachvollziehen kann selber, die tun uns nicht mehr weh. Aber das war ein Prozess und wenn das am Anfang schon so gewesen wäre, wäre auch irgendwas nicht richtig gewesen. Das heißt, du musst diesen Weg auch mal durchgehen, dass du diese Kritik an dich ranlässt, das verarbeitest und wenn es dann mal irgendwie fest steht, alles auf gesunden Beinen, dann kannst du da auch mal wirklich sagen, so nee, ist meine Meinung, entweder du nimmst sie oder ich möchte dich auch nicht mehr als Kunden haben. So.
Ja, so ein bisschen wehtun muss es aber immer, finde ich.
Ja, das darf nie ganz weg sein.
Weil dafür sind wir auch zu sehr Sportler. Also richtig. Ich muss echt sagen, wenn ich ein negatives Feedback bekomme und es vielleicht anders sehe oder ein Partner von uns hört auf, sei es jetzt aus richtigen Gründen oder falschen Gründen, manchmal aber auch aus unternehmerischen Gründen, was wir jetzt auch leider öfters hatten in den letzten Wochen, dann tut einem das richtig weh und das pusht mich abartig auch. Also natürlich sind es auch so Ängste oder Sachen, die ein Unternehmer halt einfach hat, die einen mal auch nicht so gut schlafen lassen, aber andererseits pushen die einen so extrem von innen heraus, weil man es halt einfach gut machen möchte und da einfach so eine Leistungswille hat. Leistungswille, dazu möchte ich auch noch kurz sagen, also nicht, dass die Hörer denken, wir gehen hier jeden Tag um 3 Uhr nachmittags Tennis spielen. aber ich glaube, du hast es einfach gesagt, aus dem Grunde, wir gehen heute tatsächlich um 3 Uhr nachmittags Tennis spielen. Hat einfach damit zu tun, ist jetzt 3,5 Jahre fast, wir haben noch nie was zusammen gemacht. Wir arbeiten wie deppert. und haben uns dann gesagt, gehen wir mal Tennis spielen und wir wollten es jetzt 3 Uhr machen, weil wir wollten es später machen und es war kein Platz frei. Ja, es ging nur so früh. Also das war eigentlich der Grund, nur damit man es mal weiß. Aber trotzdem ist uns das, glaube ich, krass viel wert und wir freuen uns wie kleine Jungs, die in den Eisladen kommen, seit Tagen drauf.
Nee, und das ist auch genau der Punkt. Also wehtun soll es immer. Es soll nur nicht so wehtun, dass man an sich zweifelt. Also dass man alles in Frage stellt. Und das Gleiche ist, man darf sowas auch mal machen, wenn man halt 60 Stunden arbeitet. So. Und das ist auch was, ich darf das auch mal sagen. Und das darf auch mal ein Kunde hören. So. Weil er weiß, was er von uns bekommt und weil er weiß, wie hart wir dann auch mal am Sonntag, auch am Samstag
oder
um 23 Uhr nochmal einspringen.
Ja.
Was halt als normaler Arbeitnehmer nicht selbstverständlich ist. Und das ist halt einfach ein krasser Prozess und auch eine Mindset-Entwicklung. Und das hast du ja auch bei dir uns so mitgegeben, dass positives Mindset ist bei dir unfassbar wichtig. Deshalb, was kannst du oder was tust du für positives Mindset? Ich meine, wir machen da was gemeinsam, wir sprechen viel drüber, dann ist man automatisch irgendwann wieder positiv. Was sind so deine, du hast vorher mal irgendwas Unternehmertreffen angesprochen, vielleicht ist es auch so ein Thema, was du mal den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen kannst.
Also das sind unterschiedliche Sachen. Ich rede natürlich viel mit meiner Freundin, meiner Familie, also mit meinen Eltern und vor allem auch meine Eltern oder auch meine Mom, mein Dad, die hell sagen mir dann, ach, lass das doch nicht so nah an dich rankommen. Meine Freundin auch, also was ich noch sagen wollte zu dem anderen Thema, weil du gesagt hast, so ein normaler Arbeitnehmer, der sieht nicht, dass du als Unternehmer dann auch mal am Abend um 23 Uhr noch eine E-Mail schreibst. Also wenn ich zum Beispiel dann eine Rückmeldung bekomme von einem Kunden, na, ich habe das T-Shirt eigentlich in der Größe bestellt, aber ich habe das in der falschen Größe geliefert bekommen, dann ist das für mich, dann bin ich so nervös und dann will ich alles für den Kunden machen, dann antworte ich auch um 23.30 Uhr und das ist natürlich dann schön, wenn dann der Kunde schreibt, ja Wahnsinn, um die Uhrzeit schreibt ihr mir sogar noch und kümmert euch gleich um mich und dann lese ich die Rezensionen auf Google, wo dann drin steht, fantastischer Kundenservice, das bestätigt mich dann wieder. Aber was mache ich, wenn dann genau sowas kommt? Also ich rede dann natürlich schon noch mit meiner Freundin im ersten Schritt, klar, ich wohne mit ihr zusammen, da ist sie die Erste, die das dann gleich mal bekommt, die Info bekommt und mir dann auch gleich mit Rat und Tat zur Seite steht und dann sagt Fabio, du weißt, was du kannst, lass es gut sein oder beziehungsweise steiger dich doch da nicht so rein. Und das war tatsächlich bei einem großen Kunden so. Das war ein Unternehmer, hatte auch eine Firma und der hat seine, also der hat was mit Benz Escobar eben überbezogen und da gab es einfach nur Probleme. Und ich bin halt auch so ein humble guy, also so bodenständig. Warum, nur weil ich selbstständig bin, warum soll ich, oder warum, wenn man ein bisschen mehr verdient als vielleicht andere, warum soll ich dann abgehoben sein und soll ich dann andere Menschen nicht mehr mit voller Würde betrachten und sag, ah, das ist die Putzfrau, deswegen schaue ich die nicht mehr an, oder die Reinigungskraft, Entschuldigung, deswegen schaue ich sie nicht mehr an. Das finde ich absoluten Schmarrn. Für mich ist jeder Mensch gleich, unabhängig davon, was er macht, wer er ist, woher er kommt. Ich kenne einige Fußballer, aktive, ehemalige, und bei mir ist jeder Mensch gleich. Kommt zu mir ins Büro, kommt zu mir zu Enzo Escobar und eine Reinigungskraft bekommt den gleichen Espresso wie ein Fußballprofi. Und da wird keiner irgendwie dann gehätschelt oder wisst ihr, was ich meine, oder? Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen wahrscheinlich auch, was ich meine. Und das ist natürlich dann schon schön, was dann viele merken, hey, beim Fabio steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht das, was er macht oder wer er ist. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
Positives Mindset.
Ja, positives Mindset. Viel lesen. John Strzelecki ist einer meiner Lieblingsbuchautoren, brauche ich euch wahrscheinlich nicht sagen, kennt ihr beide. Und da, also eins der coolsten Bücher finde ich wirklich The Big Five for Life. Ihr nickt beide, ihr kennt das natürlich auch wahrscheinlich in- und auswendig. Es ist ja eine Fiktion, aber es ist einfach so realistisch geschrieben und es macht so Spaß, dieses Buch zu lesen. Und das ist schön, dass es dann wirklich auch Leuten einen Mindset mitgibt, die dann auch wirklich das umzusetzen versuchen. Und das Coolste ist wirklich, als ich dann bei meinem IT-Dienstleister, wo ich jetzt arbeite, die haben The Big Nine in dem Unternehmenskern aufgebaut, natürlich auf diesen The Big Five von John Strzelecki. Und das ist wirklich cool, dass es Unternehmen gibt, auch Aktiengesellschaften gibt, die wirklich darauf aufbauen und nicht nur ein Startup, ein junges Startup, was jetzt gerade frisch gründet und auf Agilität und Dynamik setzt, sondern auch wirklich in KMUs das Ganze schon versucht umzusetzen wird. Und das macht Spaß, das ist schön zu sehen und das hilft mir wahnsinnig für mein positives Mindset, weil es kommen nicht immer Bestellungen rein und dann denke ich mir auch, boah, ist jetzt die Mode out, haben die Leute keinen Bock mehr? Du hast vorher deinen Shop angesprochen, Chris, meiner ist auch absolut überholbedürftig, das ist so ein Thema, das kommt jetzt auch in den nächsten Jahren oder in den nächsten ein, zwei Jahren, dass ich jetzt einen neuen Shop aufsetze, aber dieses Lean, ich probiere es einfach, ich habe auch keinen Businessplan geschrieben, ich habe einfach gestartet und dann, ja wie, du hast keinen Businessplan geschrieben, du musst doch irgendwie, nee, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und
ich glaube, das ist auch immer businessabhängig, hat Chris ja vorher schon gesagt, manche Sachen brauchen die brauchen einfach einen Businessplan.
Richtig.
Das einfach mit Investoren, mit Geldern und bereits bestehenden Systemen oft zu tun hat.
Ja.
Und dann gibt's halt kleinere Startups, die einfach beginnen. Und da ist ein Businessplan, hält dich eigentlich nur von der Arbeit ab.
So,
genau. Zu Big Five of Life will ich bloß noch sagen, damit die Leute auch verstehen, von was man spricht. Das Buch geht ja so, also der Grund des Buches geht eigentlich darum, dass man die großen fünf Dinge seines Lebens, seine Lebensziele letztendlich rausfindet. Und in dem Buch geht's um einen sehr großen Unternehmer, würden jetzt wahrscheinlich Leser sagen, der einfach ein Vorbild darstellt und gewisse Impulse für Unternehmer gibt, aber auch für ganz normale Angestellte oder sonst was, also oder auch für eine oder kleinere Angestellte oder sonst was. Da gibt es wahnsinnig schöne Impulse in dem Buch. Also das ist etwas, was man echt empfehlen kann, ohne dass wir jetzt hier von John Strzelecki, heißt er, glaube ich, gell?
John Strzelecki, ja.
Jetzt irgendwas bekommen. Also es ist einfach etwas, das
wir bekommen von dem genug. Auf einer anderen Ebene.
Durch die Bücher. Weil wir viel gelernt
jetzt
haben.
Jetzt ist wieder so.
Nee, das ist tatsächlich so. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt. Das ist auch gerne eine Frage, die wir anderen Leuten stellen, um sie näher kennenzulernen. Mhm. Lebensläufe, Bewerbungen und so weiter, die sind für uns krass uninteressant. Also es ist ja einfach voll. So, das muss passen, das muss gut ausschauen, da muss alles drin sein, da geht es eigentlich nur um Vollständigkeit, damit man merkt, der oder diejenige hat sich Mühe gegeben und ist einfach strukturiert.
Ja.
Aber für uns ist es viel wichtiger, was steckt dahinter. Und es ist total interessant, wenn man jemanden mal fragt, was sind deine Big Five of Life? Und ich weiß meine bis jetzt nicht ganz. Ja, ich habe so ein paar, aber ich weiß sie nicht ganz. Ich bin auch so ein Typ, ich lasse mir gerne noch ein, zwei Punkte offen, aber das ist total interessant, wie die Leute dann auf einmal überlegen und auf einmal auch an Dinge denken, die ihnen wirklich Spaß machen. Und
ja,
du kriegst einen innerlichen Grinsen auf den Backen, wenn du so nur zuschaust, weil sich die Mimik auch so verzieht ins Positive. Und oftmals sitzt du da, wenn wir zum Beispiel sowas auch in Bewerbungsgesprächen machen, dann hast du immer das Gefühl, derjenige grinst jetzt, aber will es nicht sagen, weil sich denkt, das gehört hier eigentlich gar nicht her. Und da kommen die schönsten Sachen. Da kommen wirklich die Sachen, die, also ja, die für die Leute einfach brennen.
Voll.
Und das ist was total Schönes, deswegen wollte ich das nur mal kurz erläutern, weil das ist ein Buch, was oft genannt wird und mir man aber eigentlich gar nicht erzählt, um was es dort so letztendlich geht. Und deswegen, wie du auch sagst, auch für Großunternehmen ist es toll, wenn so solche Impulse einfach mit übernommen werden können.
Also ich fasse nochmal zusammen, positives Mindset ist jetzt unfassbar wichtig, weil wir in der jetzigen Zeit sehr, sehr viele negative Impulse bekommen haben, vor allem durch die Corona-Krise. Einfach der Austausch mit Menschen, die von Grund auf positiv sind, das ist ja auch bei dir, durch dein Netzwerktreffen, du unterhältst dich mit vielen Menschen, die ähnliche Sachen machen wie du, wo du Energie ziehen kannst, lesen, die richtigen Bücher lesen und vielleicht einfach auch mal wieder das tun, was man lange nicht gemacht hat, einfach mal auch wieder Sport zu treiben, Tennis zu spielen, und so kann man sich da, glaube ich, auch einfach aus solchen Rückschlägen auch ganz schnell wieder rausziehen und wieder an das wahre Denken und wissen, dass das Richtige ist, was man tut. So.
Also ich habe, das sind so Sachen wie einfach mal wirklich sich frei zu nehmen. Nicht, weil ich jetzt sage, ich bin jetzt überheblich und am Wochenende möchte ich nicht arbeiten. Nee, da hilft mir meine Freundin wahnsinnig, die dann sagt, hey, du musst nicht immer arbeiten. Meistens am Sonntag so, ich stehe vor ihr auf, dann mache ich zwar schon noch die E-Mails oder passe was am Shop an, aber wenn sie dann da ist, oder mache ein bisschen Social Media, aber wenn sie dann da ist,
bisschen Social Media.
Also ein bisschen, genau. dann ist das wirklich nicht tabu, aber dann gehört die Zeit ihr und unserer Freizeit. Und das hilft mir wahnsinnig viel, auch Kraft tanken. Dann einfach mal guten Gewissens draußen zu sitzen. Jetzt darf man ja wieder im Café sitzen. Ich bin ganz happy gewesen. Letzten Sonntag waren wir in der Eisdiele. Einfach die Zeit genossen mit Freunden. Das ist super schön. Und was ich vielleicht auch noch zur positiven Mindset sage, ich habe einen ziemlich tollen Mentor. Thomas Schiffelmann arbeitet auch bei Handicap International und der hilft mir ungemein weiter. Wirklich, wenn ich da mal Fragen habe, wo ich einfach noch nicht Unternehmererfahrung habe, dann steht er mir mit Rat und Tat zur Seite und das ist super angenehm, jemanden so an seiner Seite zu haben.
Top. Ich möchte nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, auch wenn du es vorhin schon ein bisschen länger auch oder aus der Richtung Enzo Escobar erzählt hattest, aber es ist ja ein Riesenthema, wie du schon uns, glaube ich, vor dem Gespräch gesagt hast oder im Gespräch, sprießen extrem viele Modemarken aus dem Boden, die auf Nachhaltigkeit setzen oder schwenken um und so weiter. Aber was bedeutet in der Mode eigentlich Nachhaltigkeit? Weil es ist ja ein Wort, das überall gebraucht wird und man weiß langsam gar nicht mehr, was ist das eigentlich? Also was ist die Nachhaltigkeit wirklich?
Wo
fängt sie an? Wo hört sie auf? Ja, genau.
Ganz
Kannst du das in wenigen Worten mal so vom Umfang her, was definiert Nachhaltigkeit in der Modebranche?
Also Nachhaltigkeit wäre vielleicht in dem Bereich der falsche Begriff. Ich würde wirklich diesen Begriff Corporate Social Responsibility integrieren. Und das Thema Gemeinwohlökonomie. Das sind so für mich eigentlich die Themen, die wirklich nachhaltig sind. Weil, beste Beispiel, es gibt Firmen, die benutzen zwar eine Biobaumwolle, aber die Arbeitsbedingungen, wie dann das Produkt hergestellt wird, sind unterirdisch. Und das hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit musst du ganzheitlich drauf schauen. Es gibt Leute, die kommen Finanzdienstleister zu mir und sagen, ja Fabio, ich kann dir nachhaltig, kann ich dir dein Geld anlegen, dass es mir jetzt oder in 10 Jahren dann verdreifacht. Das ist genau der Punkt. Es gibt wahnsinnig viele schwarze Schafe, aber deswegen, um das vielleicht zu beantworten, was bedeutet denn Nachhaltigkeit, um das in kurze Worte zu fassen, für mich bedeutet es eben zum einen dieses Thema Gemeinwohlökonomie, und zum anderen das Thema Corporate Social Responsibility, dass die Bereiche Soziales, Ökonomisches und Ökologisches im Einklang sind und nicht nur eins ganz, ganz oben und die anderen unten werden
ja.
Liegen gelassen. Das ist für mich Nachhaltigkeit.
Die werden gemacht, weil sie gemacht werden müssen. Auf,
wie bitte?
Die müssen werden angeschnitten.
Genau, die werden tangiert.
Weil es so. Einfach wichtig
und
ist.
Und das hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Da kannst du dann auch noch so viele Bäume pflanzen oder noch so viel Ramadama machen auf deinem Grundstück. Das sagen dann viele, ja, wir sind nachhaltig. Aber die Frage sage ich dann auch immer. Wir sagen, wir sind nachhaltig und dann ist irgendwo ein Business-Event und dann kaufen wir uns die Poloshirts von... Ihr wisst schon, welcher Marke.
Ja.
Das hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn nachhaltig, dann das Thema Corporate Social Responsibility, dass du auf alle drei Bereiche schaust und nicht nur auf das Produkt.
Mhm. Also man sieht ja auch, es heißt ja Fast Fashion, so dieser Begriff für Mode, die weniger nachhaltig ist.
Genau.
Dass Fast Fashion eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und was du ja machst und der Weg, den du beschreibst, ist ja alles andere als fast. Also natürlich auf die Sicht jetzt gesehen, hast du es sehr schnell alles an den Punkt auch gebracht und auch... Aber es ist ein langer Weg einfach. Und ja. Jemand, der einfach von heute auf morgen ein T-Shirt für 1 Euro irgendwie auf den Markt bringen kann, das funktioniert einfach nicht. Das hatten wir auch im letzten Gespräch schon. Und deshalb muss man einfach da auch als Marke viel Zeit in den Aufbau investieren. Und es ist schön, dass du es auch kannst. Also, dass du sagst, ich nehme mir auch die Zeit, um da rein zu investieren und dann halt in 2, 3, 4, 5 Jahren oder vielleicht auch erst in 10 richtig davon zu profitieren. Aber ganz dann steht genau. Die Marke so da, wie sie dastehen soll. Und das Schöne ist, dass aus Marketing-Sicht ja genau diese Entwicklung jetzt auch befeuert wird durch die Tracking-Geschichten, dass man nicht mehr diese schnellen Marken unterstützen kann durch Retargeting, was einfach nicht mehr so einfach wird, sondern jetzt geht es wieder darum, eine Marke aufzubauen.
Richtig.
Und es ist irgendwie auch Karma, dass man das in so, dass es die Welt auch so sich selber da so hinentwickelt. Und deshalb glaube ich, dass du da auf einem ganz, ganz richtigen Weg bist. Und auch das Wichtige ist, dass du die Zeit gibst, dass du da auch immer wieder reinvestierst und das halt mit deinem eigenen Geld, also ohne Investor.
Richtig.
Darf man auch nicht vergessen, so ist viel, viel schwieriger, wie jetzt andere Marken das machen.
Das ist ein super interessantes Thema, was du gerade angesprochen hast mit dem Branding und dass das Tracking nicht mehr so einfach ist. Ich glaube, wir müssen echt mal jetzt langsam den zweiten Podcast mit so Snippets machen, wo wir sowas näher erläutern.
Ja, stimmt.
Weil das wird es jetzt ein bisschen vom Umfang wieder geben, aber ich will es nur ganz kurz abreißen, damit man das auch versteht oder anreißen, sagt man ja, abreißen, das ist ein bisschen blöd. Es geht darum, dass Online-Marketing kann man inzwischen nicht mehr so viel tracken. Das heißt, wenn man Werbeanzeigen schaltet und so weiter, konnte man bis Ende letzten Jahres eigentlich noch ganz gut schauen, wie wer von denen geht auf meine Webseite anhand der IP-Adresse, die wir natürlich nicht sehen, kann die wieder bespielen. Und jetzt mit den ganzen Updates von iOS und so weiter wurde das immer schwieriger, sodass dieses einfache Wiederbespielen der Leute nicht nur schwieriger ist, sondern es wird immer teurer und so weiter. Ja. Das ist das, was der Chris eigentlich gerade meinte. Und dadurch muss ich eigentlich viel mehr für die Markenbekanntheit tun und für mein Image. Und deswegen ist es umso spannender, mit Leuten wie dir heute da zu sitzen, die auf solche Werte halt extrem achten. Weil ich glaube, oder wir glauben, davon sind wir feste Überzeugung und müssen natürlich auch den einen oder anderen immer wieder überzeugen von sowas, dass das die richtige Richtung ist. Und ich muss einfach versuchen, mehr Geld in das Branding zu stecken, um zu sagen, okay, klar, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, bis ich da den Return on Invest habe, aber es wird funktionieren, wenn ich die richtige Strategie dafür wähle und nicht zu schnell das große Geld will, was halt vor ein paar Jahren auch im Social-Bereich einfach noch viel einfacher möglich war, aber damit auch viel mehr Trash vorhanden war.
Genau, um das nochmal zu veranschaulichen, jeder hat diese China-Marken gesehen, die für 5 Euro Werbung geschalten haben und trotzdem eine Return-Ad-Spend von 4-5 hatten. Und das ist einfach nicht mehr möglich. Und
Richtig.
Das heißt, diese Marken werden verschwinden, weil die wollen gar keine Marke aufbauen. So.
Die wollen
und,
schnell Geld.
Ich glaube, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Und wenn wir schon beim Thema Social Media sind, würde ich gleich da nochmal drauf eingehen, weil du hast mit 30.000 Followern auch auf Instagram ja einen Kanal aufgebaut, der schon eine Relevanz hat. Wie wichtig ist das Thema für dich? Also wir kennen die Antwort, aber vielleicht sagst du nochmal, warum es so wichtig ist.
Also es ist, das muss ich auch differenzieren. Persönlich würde ich es am liebsten abschalten, dieses ganze Social Media, weil einfach die Zeit, die wirklich rein investiert wird und das, was dann mittlerweile bei rumkommt, steht in keinem Verhältnis mehr. Die Plattformen legen eigentlich einem Unternehmer nur noch Steine in den Weg, damit du ganz, ganz viel Geld in Werbeanzeigen investierst. Wenn du dann auch noch in einer Branche aktiv bist, in der ich aktiv bin, wo ja wirklich, also extremer die Modebranche, massiver Wettbewerb ist, wenn du dann sagst, du hast ein Budget bei einer Anzeige täglich von 20, 30 Euro, was vielleicht vor ein paar Jahren noch viel, viel Geld war für eine Anzeige, ist das heutzutage ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja.
Und das finde ich wahnsinnig traurig, wahnsinnig schade, dass die organische Reichweite massiv eingeschränkt wird. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich so, wenn ich mir so meine Statistiken anschaue, dann kommt wirklich jeder zweite User von den sozialen Netzwerken und von meiner Website. Und wenn ich mir natürlich dann überlege, okay, wenn ich jetzt diese Social Media nicht mehr anspiele oder nicht mehr bespiele, ja, dann gehen mir 50% meiner User verloren. Es ist so ein Segen und Fluch zugleich, kann man es ganz gut sagen. Ja, ich nutze es, weil ich nutzen muss. Aber ich würde mir eine Unabhängigkeit, würde ich mir eigentlich schon davon wünschen. Ich finde es jetzt ganz gut, dass Instagram jetzt dieses Thema mit, dass man diese genauen Anzahl an Likes, dass man die verbergen kann. Mhm. Das sehe ich einfach aus dem Grund für wahnsinnig sinnvoll, und das haben die auch so argumentiert, einfach aus dieser psychologischen Sicht, dass du wirklich, die Leute sollen sich nicht von Zahlen beeinflussen lassen, die sollen wirklich das Produkt bewerten. Es geht hier um das Produkt, um die Marke und nicht um die Anzahl an Likes. Und wir müssen, oder beziehungsweise das ist so ein bisschen meine Aufgabe, wegkommen davon, sich über Likes und Follower zu definieren. Definier dich über ein Branding. Das ist ja genau der Punkt. Woher sollen die Leute N2S Escobar kennen? Du musst natürlich was rein investieren. Und es gibt dann viele, die dann sagen, ja, nee, das geht super schnell, dann hole ich mir meine 5 Fußballer und dann poste ich das und dann geht's über Nacht durch die Decke. Das wage ich mittlerweile so ein bisschen zu bezweifeln. So diese, wie nennt man das denn, diese
Influencer hießen sie mal.
Ja.
Die gab es mal vor 5 Jahren, oder? Das war so
wie. Ja, ich glaube, du musst heute viel mehr Botschafter, also Markenbotschafter generieren, die einfach länger für diese Marke auch werben letztendlich.
Das ist ein schönes Wort. Brand Ambassadors,
ja. Genau, Brand Ambassadors. Weil die sind halt dann selber das Gesicht einer Marke und damit müssen sie sich viel mehr damit identifizieren und dann kommen wir in eine Richtung, die auch viel ordentlicher ist, auch für den User, weil sie transparenter ist. Und Transparenz ist halt einfach, gehört für mich zur Nachhaltigkeit auch irgendwo halt dazu, dass ich eine Transparenz schaffe für den Käufer, den potenziellen, dass der halt reinschauen kann in das Ganze und damit auch ein Vertrauen gewinnt. Und dafür ist Social Media verdammt wichtig, weil ich die Leute eben genau hinter diese Kulissen nehmen kann. Aber ich bin voll bei dir. Es nervt halt auch, weil ich dranbleiben muss und es wird nicht einfacher und so weiter. Wie ist es bei dir? Followeraufbau beziehungsweise Zugewinn wird ja immer schwieriger. Wie siehst du das?
Brutal, eher sogar geht zurück. Aber ich sag's euch mittlerweile, ich habe anfangs mir einen wahnsinnigen Kopf drüber gemacht. Boah, und dann bin ich jetzt wieder runtergegangen und irgendwie Followerzuwachs funktioniert nicht. Seitdem ich mir da keine so richtig großen Gedanken mehr drüber mache, lässt sich leichter leben, weil ich einfach sag, die Leute folgen mir, wenn sie Bock haben. Aber irgendwie, was, wenn du verbissen irgendwo reinschaust, also das ist ja das gegen Windmühlen kämpfen, sagt man ja immer. Es bringt doch nichts. Und wenn du irgendwann mal dich damit, das ist ja genau der Punkt, wenn du anfängst im Leben Situationen zu akzeptieren, wie sie sind, dann lässt sich's viel, viel leichter durchs Leben gehen. Und ich bin froh über die Leute, die da sind, an die Leute, die Sachen ausgespielt werden. Wir sagen oft, Freunde, Farbe, deine Beiträge werden mir nicht ausgespielt. Ja, es ist einfach ein Unternehmensprofil, die einfach ein Produkt vertreiben wollen. Und das ist ja genau der Punkt. Du bekommst ja auch, wenn du dann deine 300 Leuten folgst, dann bekommst du ja aufgrund des Algorithmus vielleicht von maximal 10 Leuten nur noch die Sachen ausgespielt. Und dann sage ich auch, ich bin jetzt aber ein Modelabel, dem du folgst. Vielleicht folgst du noch 3 anderen Modelabels. Und wenn du dem anderen in der Zwischenzeit 3 Likes mehr gegeben hast, dann wird das eben bevorzugt. Aber da mache ich mir jetzt nicht mehr den großen Kopf, weil ich einfach sage, es funktioniert in einer gewissen Weise. Es funktioniert vielleicht langsamer, aber ich muss es einfach nutzen und ich mache das Beste aus der Situation.
Und ja, also die KPI Fans und Follower, die hat für mich persönlich nur eine Relevanz, bis ich mal die 500 mal erreicht habe, dass nach außen irgendwie ordentlich ausschaut, aber unterm Strich auch mit 100 Followern und du schaust dir die Insights von dem Beitrag an, erreichst du 400-500 Leute und sei es über Hashtags, sei es über den
Standort
und so weiter, das heißt, es ist ganz egal, ob du jetzt 50.000 hast oder vielleicht nur 500, also mal so dahingesagt, du erreichst trotzdem kumuliert, wenn du da aktiv bist, sehr, sehr viele Menschen. Und das muss den Leuten bewusst sein. Das ist eigentlich schön, dass man diese ganzen Likes, dieses ganze Schein nach außen vielleicht gar nicht mehr so pusht, wie es am Anfang gepusht wurde, weil das nicht die richtige KPI ist für mich. Und wenn jemand viel Reichweite will, kann er die auch bezahlen. Und das heißt, man kann da halt einfach über den Weg sehr selber steuern, auch schnell steuern, was man tun möchte. Und das ist eine Entwicklung, die ist schön und auch weg von den Influencern. Und wie der Chris gesagt hat, vielleicht machen wir da einfach echt nochmal so einen Roll-up zu dem Thema. Und
ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil sich halt so viel verändert, auch gerade von Seiten der Plattformen, und ich muss mich umstellen als Unternehmen und ich weiß auch gar nicht wie, und jede Plattform ist anders zu sehen, wenn bei, also kurzer Unterschied ist einfach bei Facebook, wenn ich 100 Follower habe, dann sehen es halt nur noch 3, wenn ich was poste als Unternehmen. Auf Instagram sind wir so, ja, gefühlt bei 13 jetzt gerade. Das ändert sich aber auch immer wieder, weil die Plattform halt die ganze Zeit testen. Wenn man nicht täglich dran ist, sieht man das halt auch nicht. Bei TikTok zum Beispiel bin ich halt wieder bei deutlich mehr, weil da der Algorithmus auch ganz anders funktioniert. Und so muss ein Unternehmen, glaube ich, da sehr viel Know-how sich anreichern, um zu sagen, wie nutze ich das Ganze?
Ja,
also richtig. In welche Richtung. Deswegen ist es sehr interessant, du bist eigentlich genau der Fluss, der gerade passiert, dass man eben nicht mehr so steigt, eher vielleicht sogar ein bisschen nach unten geht anhand der am Follower, aber vielleicht die Interaktion oben bleibt, und das ist ja eigentlich die eigentliche Qualität.
Und jetzt, ihr habt zwar nicht gesehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der hat mir im Ellbogen gerade einen Kick gegeben und das auch völlig zu Recht.
Oh nein, weil, ich hab's geahnt.
Aber ich bin ja nicht Chris, ich bin da gut vorbereitet. Das heißt, ich habe zwischenzeitlich mein Präsent in der Box dabei, aber anders.
Ja?
Aber ich habe die Box vergessen heute, wirklich. Ich habe sie einfach vergessen.
Aber ich du hattest extra nicht unsere Box mit reingenommen, sondern hattest eine eigene und die hast du daheim vergessen.
Meine Box ist quadratisch und schaut aus wie ein Handy heute, und das gebe ich jetzt dem Fabio mal. Aber ich muss echt sagen, heute, ich habe
mein... Hast du doch dabei?
Nein, ich habe keine Box dabei. Aber ich habe zwischenzeitlich was gefunden,
was
ich geben wollte.
Ich weiß gar nicht, um was es geht.
Wir haben ja das schöne Unboxing an der Stelle, und du kriegst eigentlich eine Box von uns und darfst sie auspacken.
Ach cool.
Und darfst beschreiben, was da so drin ist. Aber... Deswegen hatte keine Box hier drin gesehen. Wir haben so eine blaue Box hier eigentlicherweise noch drin.
Die ist in der Box. Heute total
die Box in der Box.
Oftmals liegt auch ein Foto und so weiter drin. Und ich gebe dir jetzt mal was und du schaust es dir an und sagst mir, was du damit verbindest allgemein. Weil ich glaube, das ist für dich auch eine ganz wichtige aktuelle
sehr geil.
Geschichte. Was siehst du?
Ich sehe den geilsten Club der Welt. und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich spreche vom TSV München 1860. Es wird wahrscheinlich jetzt einige sagen, oh nein, das ist der FC Bayern.
Nee, wenn es so weitergeht, dann denken alle, dass wir hier nur 60er einladen.
Ach so, okay. nee, also was denke ich darüber? Das ist für mich eigentlich so ein wirklich so ein Kindheitstraum.
Was siehst du da eigentlich genau?
Was sehe ich da genau? Also ich sehe mich mit Julian Reich. Julian Reich arbeitet in der im Verein TSV München von 1860 e.V., nicht bei der KG. Und mit Julian Reich verbinden mich mehrere Sachen, mehrere Wege gleichzeitig. Zum einen die Passion zu 1860, und zum anderen haben wir zwei uns im Master kennengelernt. Und er hat den Master jetzt abgeschlossen, ich nicht. Es liegt nur daran, weil ich einfach wirklich wahnsinnig viel zu tun bekommen habe in meiner Vergangenheit oder in den letzten Jahren bei Enzo Escobar. Und ich gesagt habe, den Master setze ich auf on hold.
Und du meinst er nicht?
Wie bitte?
Und du meinst, er hat nicht viel zu tun?
Doch, er hat auch wahnsinnig viel zu tun. Er war aber damals, glaube ich, Werkstudent, ohne ihn dazu jetzt kleiner machen zu wollen, um Gottes Willen. Julian, bitte sieh's mir nach, wenn du jetzt zuhören solltest. Ja, und was verbindet mich mit dem Verein, oder was sehe ich da noch? Wir hatten vor 3 Wochen, am 12. Mai, ein gemeinsames Treffen. Ich hatte Julian geschrieben, du Julian, das wäre doch mal ganz cool, wenn wir vielleicht eine Streetwear-Collection, irgendwas gemeinsam für die Löwenfans auf die Straße bringen, auf den Weg bringen. Nicht immer nur die Leute sagen, hier, kauft unser neues Trikot, sondern was die Fans auch wirklich im Alltag tragen können. Das ist nicht zu plakativ, aber einfach mit einer guten Qualität. Und dann habe ich gesagt, Fabio, komm doch mal bei uns vorbei. Dann bin ich bei ihm vorbeigegangen und dann haben wir ein ziemlich, ziemlich cooles Gespräch geführt, auch mit seiner Kollegin, der Viola, und sind dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, das passt, nicht nur durch meine Passion zu dem Verein, sondern einfach auch mit den Werten, Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility und. Und wir haben dann gemeinsam, also das, was ich jetzt hier noch auf diesem Bild sehe, haben gemeinsam ein Bild gemacht vor dem Löwen auf dem Gelände, womit ich dann auch wirklich die Kooperation mit den Löwen angekündigt habe, und das ist für mich wirklich ein Kindheitstraum. Also der erste Kindheitstraum war so ein bisschen, als ich in der Jugend bei TAF Glonzer lang immer wieder gegen 60 spielen durfte. Das ist natürlich als kleines Kind auf dem 60-Gelände, du spielst gegen 60 oder dann gegen Bayern. Boah, Wahnsinn, also krass. Gut, Chris brauche ich nichts sagen, der hat für beide gespielt. Oder warst du auch bei 60, oder?
Haching,
sorry. Und Bayern.
Genau.
Sorry.
Falls jeder, der hier zuhört.
Der Koko war bei den Löwen, richtig. Und das ist natürlich schon schön, wenn du gegen so einen Traditionsclub da mal auflaufen darfst. Dann damals in der Bayernliga mit bei Unterföhring, wo ich war, und auch bei Ismaning gegen 60-2 zu spielen. Das sind alles so kleine Träume, die dann wirklich wahr werden. Auch wenn ich nur auf der Bank gesessen bin, es war aber ein cooles Gefühl. Und dass natürlich dann jetzt sowas, so eine Kooperation mit denen zustande kommt, also das hätte ich mir ja, ich bin in der Kurve gestanden, in der Nordkurve, ich weiß damals noch, dass ja, das 2015 war das, als 60 in der Relegation gegen Kiel war, aber da, wo noch der Bülow in der letzten Minute oder in der 93. Minute den Siegtreffer, wo sie dann nochmal ein Jahr in der zweiten Bundesliga waren, das sind Emotionen, das sind, ja, ich will jetzt, ja, fast Idole, das ist einfach eine Passion, eine Leidenschaft. Und
ja, das ist, andere stehen auf der Tribüne und werden nachher Profi und erzählen die Geschichten. Bei Fabio ist es anders. Er kommt über einen Umweg.
Ich komme über einen Umweg zu den Löwen. Aber
ich fand die Geschichte und ich habe auch die Resonanz gesehen auf deinen Kanälen, fand ich sehr cool und deshalb habe ich auch mir gedacht, dass es ganz passend wäre, weil du den Fußball liebst, weil du den TSV 1860 liebst und jetzt kannst du N2S-Kuba damit zumindest mal ein bisschen was verknüpfen. Wir sind gespannt, was kommt. Ist ja noch ein ganz frühes Projekt.
Ganz, ganz frisch. Also
genau, wir werden es weiter verfolgen. Und
ja, unsere letzte Frage, die ist eigentlich damit beantwortet, glaube ich. Wir fragen ja mal ganz gerne zum Abschluss, was du dir für eine Schlagzeile in der Zeitung in so circa 5 Jahren wünschen würdest. Boah. Und das wäre ja dann eigentlich, Enzo Escobar ist Hauptsponsor bei 1860 München.
Das ist schwierig, weil da hat er dann die KG zu sprechen. Das ist dann nichts mit dem Verein. Aber wäre natürlich auch krass. Also das wäre natürlich.
Aber gibt's was du dir wünschen würdest?
Boah. Da trefft ihr mich jetzt wirklich.
Das ist sehr schön, das wollen wir damit.
Ja, das ist super gut. Lass mich mal kurz nachdenken. So eine Schlagzeile, weißt du, eine geile Schlagzeile wäre so, das nachhaltigste Modelabel kommt aus München. Sowas wäre ziemlich cool. Geil.
Aber willst du München die Lorbeeren geben oder lieber dir?
Ach so, meinst du? da würde ich so ein Untertitel, N2S Cuba ist das nachhaltigste Modelabel, was auch immer. So würde ich es dann
sagen. Okay.
Aber da hast du so einen Catcher, wegen so einem Big Title und dann, was aus München? Und dann lesen die Leute und denken, okay,
N2S Cuba. Hast du was gegen München?
Nee, aber da ist der Fokus ja viel zu sehr auf München.
Sonst wäre es doch zu werblich.
Ja. Nein, alles klar, also super schöne Schlagzeile.
Tageszeitung München, das war
ja deshalb. Ja, Entschuldigung, ich nehme mich zurück.
Nein, alles gut, es ist super und man sieht da dann auch wieder, wo deine Vision ist oder wohin du möchtest. Es ist einfach das Thema Nachhaltigkeit und deshalb so schön auch, dass du das vorantreibst und ich habe hier heute schon 2 Shirts bei dir bestellt.
Sehr gut.
Für Anja und für mich, sehr gut. Um das auch zu unterstützen und ich finde es...
Ich brauche auch Shirts.
Das wollen noch, du hast es euch bekommen.
Ja.
Höchste Stimmt. Zum Geburtstag. Nee, aber es ist wirklich so, jeder, der da ein bisschen bereit ist, auch mal minimal mehr, und es sind ja ganz normale Preise, die du woanders auch zahlst, zu bezahlen, schaut da mal vorbei, da wissen wir einfach, da ist jemand, der hat anfangs selber Armbänder geflochten, der macht die Hoodies noch selber, der hat die Maschine, also made in München, Ware hochwertig irgendwo bezogen, und da macht ihr nichts falsch. Also das nochmal zum Abschluss von meiner Seite. Ansonsten super Gespräch, hat uns Spaß gemacht.
Ebenso. Also
Fabio,
super cool, braucht so nichts zuschneiden. Ihr habt jetzt schon das Go von mir, könnt ihr so veröffentlichen.
Ja, sehr schön. Cool. Nee, also, ist wirklich sehr spannend gewesen, wie du von den Up and Downs auch sprichst, wie du das Ganze angefangen hast, auch heute noch nebenbei arbeitest, damit man was aufbauen kann, ein Down vielleicht auch nie so tief gehen kann, dass es einem wirklich richtig wehtut, durch noch einen zweiten Job. Ich glaube, da ist viel Unternehmertum dabei, viele Impulse, die einfach für den einen oder anderen Beispiel sein können.
Und wir haben selten so wenig geredet, was einfach daran liegt wahrscheinlich, dass das, was man auch rausgehört hat, eine absolute Leidenschaft ist. Also die letzten Jahre, was du gemacht hast oder was du jetzt aktuell tust, dafür brennst du. Und das hat man jetzt einfach auch in dem Gespräch gemerkt. In dem Sinne, schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Fabio.
Danke für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Ich hoffe natürlich, dass ich da euren Zuhörer und Zuhörerinnen dann entsprechend auch...
Schauen wir mal, das sehen wir in den Kommentaren.
Ja, und wenn irgendwelche Leute Fragen haben, dann dürfen die natürlich auch gerne direkt auf mich zukommen. Das ist
sehr gerne.
Dürfen sich das Office anschauen. Ich bin ein offenes Buch. Transparenz, du hast es vorher gesagt, Chris, steht für mich an oberster Ordnung und dafür stehe ich, habe ich Bock drauf.
Cool. Dankeschön, dass du da warst.
Danke euch auch. Ciao.
Ciao.
Think outside, talk inside. Unboxing.